Herzlich willkommen zum Podcast So geht die erfolgreiche Baustellenabwicklung, deinem Podcast rund um Kooperation und respektvolle Kommunikation für eine erfolgreiche Baustellenabwicklung. Und ich darf mich immer noch mit Harald Kopecek unterhalten. Lieber Harald, herzliches Willkommen auch zu diesem zweiten Teil.
Freue mich wieder dabei zu sein. Hallo.
Ja, Harald, ich habe dir im ersten Teil schon vorgestellt, aber ganz kurz nochmal, du bist seit 24 Jahren mittlerweile Geschäftsführer von der Bauakademie in Oberösterreich, seit 5 Jahren mittlerweile auch Geschäftsführer der Zukunftsagentur Bau und seit 40 Jahren beschäftigst du dich mit der Luftfahrtbranche oder Industrie. Und das wird heute ein großes Thema sein. Du hast im ersten Teil schon etwas angeteasert, dieses Thema des proaktiven Fehlermanagements im Gegensatz zum reaktiven Management und hast beschrieben, wie die Luftfahrtbranche von diesem reaktiven Fehlermanagement in das proaktive gegangen ist und hast gesagt, da war eine gehörige Portion an Kulturwandel mit notwendig, um diesen Wandel, um diese Veränderung zu vollziehen. Und das wird auch der Weg sein, den wir als Baubranche beschreiten müssen, dass dieser Kulturwandel auch mit einhergeht. Und da erst einmal meine erste Frage an dich, Harald. Diese Leidenschaft für das Fliegen, diese Leidenschaft für die Luftfahrtindustrie, für die Luftfahrtbranche, wo kommt die her? Wie hat sie die entwickelt und was machst du genau? Ganz kurz ein bisschen ein Einblick für uns.
Ja, die kommt, also Kindheitstraum, seitdem ich denken kann, wollte ich immer in der Luft sein, wollte ich immer fliegen und das war immer meine Vision, ja, und wollte auch immer im Prinzip beim Militär Pilot sein oder bei einer Airline, wo auch im Prinzip da bis zur Endausscheidung immer vorne dabei. Nur schlussendlich haben sie dann festgestellt, dass ich am rechten Ohr leichte Defizite habe. Und sie haben gesagt, das Risiko, dass der Kopecek vielleicht irgendwann einmal die Funksprüche nicht mehr gescheit hört oder das Rauschen oder die Vibrationen in den Triebwerken, haben sie gesagt, das gehen wir nicht ein, haben sie mir dann ausgeschieden. So bin ich dann in die Bauwirtschaft gekommen als Bauakademieleiter und für sich und fliegt nicht in der Weltgeschichte herum oder nicht im Eurofighter. Auf der anderen Seite habe ich es als Hobby seit mittlerweile 39 Jahren intensiv betrieben, den Segelflug und auch im Motorflug, aber im Segelflug ist meine Leidenschaft zu Hause, nämlich im Langstreckenflug und in der Forschung der Starkwindwellensysteme. Und das ist immer eine tolle Geschichte und habe das mehr oder weniger betreiben dürfen.
Ah, total spannend. Und ja, es ist ja auch total erfüllend, wenn man ein Hobby hat, das neben dem Job auch noch einen begeistert und mitnimmt. Und wenn man dann natürlich auch bei diesem Hobby noch was für den Job mitnehmen kann, na, umso besser. Und das hast du uns mit dieser Symbiose aus Bauwirtschaft und Luftfahrt, die es hoffentlich in der Fehlerkultur werden wird, vorgemacht. Und ich möchte auf das Thema, was ich vorher schon angeteasert habe, dieser Kulturwandel noch einmal genauer eingehen. Du hast gesagt, im ersten Teil, dass die Luftfahrtbranche eben vor argen Problemen gestanden ist, weil viel zu viele Fehler und Unfälle passiert sind. Und dann hat man eben reagiert und hat es besser gemacht. Ich glaube, da ist man dann auf eine Quote von 1 gekommen, hast gesagt. Und dann hat man aber durch einen aktiven Bewusstseinswandel, durch einen Mindsetwandel es geschafft, in die Proaktivität zu kommen. Und dann sogar auf 0,25, glaube ich, hast gesagt, dieses Thema zu senken. Und mich würde jetzt interessieren, wie ist die Luftfahrtbranche angegangen? Wie hat sie es geschafft, diese Scheu davor? Du hast da im ersten Teil gesagt, auch die Luftfahrtbranche war zu diesem Zeitpunkt, wo dieser Wandel vollzogen wurde, sehr stark männerdominiert. Wie hat es die Luftfahrtbranche geschafft, diesen Kulturwandel umzusetzen?
Ja, ich habe es im ersten Teil schon gesagt, auch die Luftfahrtbranche, glaube ich, für die war das auch nicht einfach, weil natürlich dieses hierarchische System, das wir auch in der Bauwirtschaft haben, die Bauwirtschaft ist ja sehr stark hierarchisch aufgestellt, das heißt der Obersticht hinunter und auch diese männerdominierende Branche war auch in der Luftfahrt sehr stark vorhanden. In der Luftfahrt war im Prinzip, sage ich jetzt mal, nicht der Polier der Chef der Baustelle, sondern der Kapitän ist der Chef des Cockpits und der hat früher die Sorgen gehabt. Ja. Und indem einer gesagt hat, ich entscheide an und für sich und ich bin der Ober, sind natürlich auch Unfälle passiert. Ja. Und das hat die Luftfahrt relativ rasch erkannt, dass wir hier nämlich die Kultur verändern müssen, weil vier Augen sehen mehr wie zwei Augen. Und das ist im Prinzip so einer der Hauptmotivationsgründe gewesen für die Bauwirtschaft, für die Luftfahrt, vor allem der wichtigste Motivationsgrund für die Luftfahrt, weil wir müssen einfach die Unfälle reduzieren, weil es natürlich Imagefaktor ist. Ja. Wenn die Leute Angst haben, in ein Flugzeug zu steigen, dann werden sie keine Tickets kaufen. Ja. Und das haben sie auch machen müssen. Und der Kulturwandel hat auch nicht von heute auf morgen funktioniert. Das war auch ein Generationenthema. Ja. Weil die alten Kapitäne haben sich schwer getan, dass sie jetzt einen 20-jährigen Co-Piloten fragen, ich würde so entscheiden, was meinst du? Und diese Frage wird im Cockpit nicht einmal gestellt, sondern es wird immer wieder gestellt, dieses redundante System. Ich würde jetzt zum Beispiel, sage ich, die Entscheidung treffen, aber lieber Copilot, was meinst du dazu? Was ist deine Meinung? Dann entscheidet erst der Kapitän, ja. Vor allem in Stresssituationen. Und das war natürlich auch eine Challenge, ja. Geschafft haben sie es deswegen, weil die Menschen von der Schulung an dorthin gedrängt wurden, dass ja gescheit ist, auf der einen Seite das Risiko zu reduzieren, weil ja keiner irgendwo ein Risiko für sein Leben eingehen möchte. Weder für die Passagiere da hinten, noch für einen selber im Cockpit. Und die leben das wirklich richtig cool. Ja. Das selber miterlebt dann für sich bei einer Staatsmeisterschaft, war der zweifache Weltmeister und Airline-Kapitän, der Wolfgang, war der geheißen, und dann für sich, wie so ein, hat geführt und ich war Zweiter, war in einer sehr riskanten Situation, ganz schlechtes Wetter, ganz tief am Erzberg, wo es nicht zum Landen geht, und dann für sich, und da sind wir nebeneinander geflogen, und ich als junger Pilot habe mir gesagt, ey, super, ich brauche nur einen Weltmeister nachfliegen, der wird mich schon nach Hause bringen. Auf einmal kommt der Funkspruch von Wolfgang, Harald, ich bin mir nicht sicher, was würdest du tun? Und ich habe gesagt, boah, cool, der fragt mich im Grunde genommen. Und ich habe dann gesagt, ich würde rechts diesen Berg anfliegen, da ist sicher vielleicht nur irgendwo ein Hauch einer Thermik, ja, wo die uns wieder nach oben bringt. Ja. Wolfgang hat gesagt, okay, dann probieren wir das. Wir fliegen rechts. Die Thermik war nicht dort und beide sind außen gelandet. Am Boden ist nichts passiert. Am Boden habe ich dann den Wolfgang gefragt. Wolfgang, warum hast du mich gefragt? Du bist zweifacher Weltmeister, Airline-Kapitän. Ich bin ein Jungspund im Grunde genommen, war zwar nicht schlecht im Fliegen und für sich aber trotzdem noch relativ unerfahren gegenüber ihm. Ja. Und dann hat mir er trotzdem was gesagt und da habe ich mich noch gar nicht mit der proaktiven Fehlermanagement beschäftigt. Hat er gesagt, tja, ich habe es ja nicht hundertprozentig gewusst. Und ich wollte mir nur ein Feedback für dich holen. Bei uns in der Luftfahrt ist das ganz normal, wenn ich mir nicht sicher bin. Und auch wenn ich mir sicher bin, hole ich mir einfach ein Feedback. Weil vielleicht habe ich etwas übersehen, was der andere weiß oder sieht. Und die Entscheidung war zwar auch nicht richtig, aber für sich, was wir dann beide gemacht haben. Nur er sagt, er hat das mitgetragen. Und das Coole war dann, er hat nicht gesagt, ich hätte es eh besser gewusst. Ich war mir eh fast sicher gewesen, mir von links und dir zuliebe bin ich rechts geflogen. Nein, er ist zu der Entscheidung gestanden und hat das mitgetragen. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, so eine positive und so eine menschliche Kommunikation. Und mit dem im Cockpit gemeinsam zu fliegen, also das muss wirklich toll sein. Und das ist mittlerweile gang und gäbe in der Luftfahrt. Und in der Bauwirtschaft haben wir leider oft genau das Umgekehrte, dass wir nicht ordentlich kommunizieren, gar nicht kommunizieren oder eher sagen, ich bin der Beste, der Schönste und der Größte an und für sich. Und der andere muss das tun, was ich sage zum Beispiel. Da ist die Chance da haben, meines Erachtens, in der Kulturveränderung, damit wir besser und produktiver, wirtschaftlicher sind an und für sich und auch motivierter auf den Baustellen.
Du hast jetzt da zwei Punkte meiner Wahrnehmung nach angesprochen. Und zwar einmal hast du die Prozessebene angesprochen, den Kulturwandel, der sich vollzogen hat durch Prozesse wie diese Feedback-Schleife zum Beispiel. Und zum anderen hast du in einem Nebensatz Ausbildung oder Schulung oder so angesprochen. Sind es dann aus deiner Wahrnehmung auch die beiden großen Hebel, um einen Kulturwandel zu bewirken, dass man sagt, okay, man muss zum einen Prozesse schaffen, an die man sich halten muss, ja, die eben eine neue Kultur implementieren. Und auf der anderen Seite muss man ganz stark in die Ausbildung, in die Schulung, in die Weiterbildung investieren, dass wir ein anderes Mindset in die Köpfe der Menschen hineinbekommen. Oder gibt es noch weitere Aspekte?
Ja, freilich, aber es sind beide Aspekte absolut wichtig. Die Prozesse gehören zu den latenten Fehlern dazu. Das heißt, Prozesse müssen optimiert werden. Wenn der Prozess schlecht ist, darf man nicht erwarten, dass alles positiv und reibungslos läuft. Ja, sieht man bei den Baustellen. Wenn der Prozess nicht gescheit vorbereitet sind, die Prozesse nicht durchgedacht sind, dann passieren halt einfach Fehler oder es weiß der eine vom anderen nichts im Grunde genommen. Ja. Training und die Schulung ist ganz wichtig, damit die Leute dann die richtigen Entscheidungen treffen können. Die müssen ein Wissen Stand haben, wie funktioniert die Technik, wie funktioniert das Verfahren. Ja? Das ist einmal so. Und in der Luftfahrt wird einfach der Vergleich, wenn beim Piloten, beim Flugzeug das Triebwerk ausfällt, dann ist es natürlich ein Notfall, aber es ist keine Katastrophe. Ein Flugzeug fällt ja nicht runter, nicht dabei das Triebwerk ausfällt. Ja? Wenn er aber damit nicht gerechnet und er nicht geschult ist, wie mit einem Triebwerk oder auch ohne Triebwerk landen kann, zum Beispiel, dann sind wir in einem Dilemma, weil dann hat er im Prinzip einen Stress und auf einmal machen die Scheuklappen zu und kriegt einen Tunnelblick, er weiß nicht mehr, was links und rechts ist und dann passieren die schweren Unfälle definitiv. Auf der Baustelle haben wir dasselbe. Wenn der Polier in Situationen kommt, wo er geschwind eine Entscheidung treffen muss oder wo er geschwind irgendeine Handlung setzen muss, auf die er nicht vorbereitet ist, dann kann es passieren, dass er falsche Entscheidungen oder eine falsche Handlung setzt. Oder es kann auch passieren, dass er etwas macht, was er eigentlich nicht kann, weil er da nicht geschult wurde. Ja? Das ist die kritische Situation und diese kritischen Situationen, das ist unsere Aufgabe in der Führung, dass wir diese kritischen Situationen vermeiden auf den Baustellen. Und das geht nur, indem wir über die Prozesse vorab gescheit nachdenken, die Baustelle, die Planung top vorbereiten, so dass der Polier weiß, was am nächsten Tag zu tun ist, dass er weiß, was zu machen ist und dass er nicht im Prinzip in die Situation kommt, wo er geschwinde Entscheidung macht und dann passiert es halt einfach. Nur Problem haben wir natürlich, wenn er dann falsch entscheidet, dann wissen wir natürlich sofort, jeder, wer schuld ist. Schuld war natürlich dann derjenige, der die falsche Handlung gesetzt hat. Ich sage da genau das Gegenteil. Schuld ist das gesamte System. Schuld ist auch schon im Prinzip von der Baustelle, wenn man was falsch redet. Die Planung, von der Planung angefangen, über die Auftragsvergabe, über die Vorarbeitsvorbereitung. Das heißt, da müssen wir uns alle an der Nase nehmen, dass nicht der Einzelne, der einen Fehler gemacht hat und dann der Belzebub ist, sondern das gesamte System muss man überdenken. Wir sind alle verantwortlich, nachzudenken, dass nicht einer einen Fehler machen kann. Und da müssen wir ansetzen. Da geht es um Management, da geht es um Kultur und um die Organisation.
Da bin ich zu 100% bei dir, Harald. Und du hast vorher jetzt gerade ein Wort genannt, ein ganz, ganz wichtiges Wort. Wir haben es, glaube ich, schon öfter gesagt in unserem Gespräch bis jetzt, nämlich das Wort Stress. Und du hast im Vorgespräch vorher gesagt, dass man bewusst versucht hat, den Piloten den Stress zu nehmen, damit sie eben ihre Sim-Zwetschgen, sage ich einmal, beieinander haben, um dann im richtigen Moment oder in einem herausfordernden Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und jetzt wissen wir ja alle, dass unsere geschätzten Kollegen auf der Baustelle ebenfalls sehr, sehr viel Stress haben, aufgrund dessen, dass sie sehr viele Aufgaben zu bewältigen haben und natürlich auch herausfordernde Entscheidungen zu treffen. Und das ist ein großes, großes Thema. Also wie siehst du den Stress? Welche Rolle spielt der Stress bei der Entscheidungsfindung, bei der Fehlerkultur? Und wie können wir den Stress bei uns auf den Baustellen etwas verringern?
Ja, ich glaube, dass der Stress ein wesentlicher negativer Faktor ist. Da muss man halt auch wieder unterscheiden, dass natürlich gibt ja positiven Stress und negativen Stress. Ja. Positiver Stress tut keiner weh und der Mensch hält den sehr gut aus. Ja. Und die Menschen können sehr gut mit Stress auch umgehen. Ja. Und der Stress ist auch motivierend, ja. Ist auch förderlich für die Produktivität. Ja. Das ist, der Mensch ist, der bricht nicht gleich zusammen, nicht, wenn man Stress hat. Ja. Und gerade unsere Leute in der Bauwirtschaft, die sind ja lauter Macher und Macherinnen, die können mit dem schon sehr gut umgehen. Wo wir ein Problem haben, ist der negative Stress. Der negative Stress, dass eine Baustelle von Anbeginn nicht gescheit organisiert ist, wo das Miteinander nicht vorhanden ist, wo das eher das Gegeneinander auf sich in den Vordergrund gesetzt wird, wo wir Gegner sind, statt dass wir Player sind. Ja. Und da fängt er an zu schauen, ein sehr guter Freund der Bauwirtschaft und Vordenker der Bauwirtschaft, der Rieder Anton, ist für mich im Prinzip immer so ein, bei dem ich sehr viel lerne und der ja gerade in seinem Betrieb oder für die Bauwirtschaft sehr viel umgesetzt hat, hat einmal was gesagt. Wir spielen bei unseren Bauprojekten wie beim Fußball. Wir spielen mit vielen Playern. Nur bei jedem Fußball tauschen wir den Stürmer, den Verteidiger aus und spielen wieder mit einem neuen Team. Das heißt dann für sich, das ist auch ein Problem auf der einen Seite, was an ihren Stress verursacht, dass wir ja nie zusammenfinden können, dass wir uns ja nie im Prinzip partnerschaftlich und für sich kommunizieren können, weil wir immer wieder im Prinzip unterschiedliche Player haben. Das ist eines der großen Probleme auch in der Bauwirtschaft, dass man sagt, okay, wie können wir Prozesse optimieren, wenn andauernd wieder wer neuer daherkommt, der wieder andere Kultur oder andere Organisation, auch einen anderen Prozess hat zum Beispiel. Das ist schon ein Thema, was man vielleicht andenken sollte in der Bauwirtschaft. Wie könnten wir hier, so wie bei der Fußball-ÖV an und für sich, das Team so forcieren, dass das Team nicht andauernd austauscht wird? Ja? Und das gilt fürs Unternehmen genauso wie für ein Bauprojekt, wo halt unterschiedliche Unternehmen dran arbeiten zum Beispiel.
Ja, das würde, glaube ich, ganz, ganz viel Druck aus dem ganzen System nehmen, weil es ist wahnsinnig schwierig, sich an neue Personen in Kürze wieder anzupassen und da ein leistungsfähiges Team zu fordern. Unvorstellbar herausfordernd, und das kommt auch natürlich erschwerend hinzu für das nächste Thema, das ich mit dir besprechen möchte, nämlich die Kommunikation. Weil wenn ich Menschen habe, mit denen ich schon länger zusammenarbeite und das Vertrauen aufgebaut ist, dann erhöht sich natürlich auch die Kommunikation enorm oder die Qualität der Kommunikation. Und in der Luftfahrtbranche ist ja die Kommunikation auch entscheidend. Das heißt, sie kommunizieren kurz, präzise, standardisiert. Und insofern sind die wichtigen Informationen, die ausgetauscht werden müssen zwischen Tower und Flugzeug oder zwischen den Piloten, sehr, sehr schnell ausgetauscht und vor allem verständlich ausgetauscht. Und ich habe den Eindruck, dass die Kommunikation in der Baubranche doch durchaus des Öfteren mal scheitert und das auch der Grund ist für den einen oder anderen Fehler ist, der passiert. Und da hätte ich gern deine Meinung dazu. Wie siehst du die Kommunikation in der Baubranche? Woran scheitert sie häufig und was können wir aus der Luftfahrtbranche diesbezüglich lernen?
Ja, das Thema ist, die hat auch wieder unterschiedliche Facetten, die Kommunikation. Ja, ist ja dann schon im Prinzip, wenn es ein Problem gibt oder jemand einen Fehler gemacht hat, wie gehe ich auf den zu? Wenn ich eher patriarchisch oder negativ auf ihn zugehe, sage ich, wie dumm bist du und für sich, warum hast du das so gemacht zum Beispiel? Ja, was tue ich dadurch? Ich stelle sofort unter mir im Grunde genommen und zeige mit dem To-Do-Finger auf ihn. Ja, das löst natürlich negative Gefühle aus. Und ja, entsteht Angst dadurch im Unternehmen. Und die Angst ist ganz schlecht, weil es gibt kein Vertrauen. Und ohne Vertrauen wird eine Kultur nicht positiv verändert werden können. Ja. Das Wichtigste ist einmal in der Kommunikation der Führungskräfte, dass man natürlich ordentlich umgeht und wann einmal im Prinzip beim Bock schießt, dass man sagt, okay, dass man da positiv mit einer positiven Kommunikation dazu auf ihn zukommt. Ja. Da haben wir im Prinzip vor vielen Jahren in der Bauakademie schon angefangen, gerade in unseren Führungskräfteausbildungen Kommunikationsseminare dazu zu machen. Ja, das geht aber auch im Prinzip bis hin zum Employer Branding oder Mitarbeiterführung natürlich die Themen. Ja, ist aber essentiell für die Bauwirtschaft. Ja. Anderer Aspekt der Kommunikation ist natürlich, wie kommunizieren wir überhaupt und kommunizieren wir überhaupt zum Beispiel. Ich glaube einfach, dass es auch an dem Problem liegt, dass teilweise an und für sich die unterschiedlichen Player zu wenig kommunizieren miteinander. Oder wenn, dann so kommunizieren dort, wo es nicht wichtig ist und die wichtigen Sachen aber nicht besprochen werden zum Beispiel. Ja. Da muss man da einfach wieder nachdenken, wie können wir den Kommunikationsprozess so optimieren, dass die Leute wissen, von was jeder redet. Ja. Und jetzt sind wir wieder bei der Thema Digitalisierung. Ja. Früher hat man einen Bauleiter 2 Stunden ins Auto gesetzt, dann wieder zu einer Baubesprechung, die 10 Minuten dauert, oder vielleicht er gar nicht notwendig war, aber er muss dort sein, weil es der Auftraggeber wünscht. Und irrsinnig viel Zeit auf der Straße blieb. Ja. Jetzt könnte man digitalisiert, also die Digitalisierung nützen, zum Beispiel, dass man so Online-Meetings macht zum Beispiel. Oder es gibt im Prinzip Kommunikationsplattformen wie Teams oder andere Themenbereiche. Oder die ganze Plan-Cloud-Thematik zum Beispiel, dass wir endlich mal von denselben Dingen reden, die oder vom selben Wissensstand reden, an was sich den ja jeder hat. Ja. Teilweise reden wir von unterschiedlichen Themen auf der Baustelle, dass ein Polier an und für sich ganz anderen Planstand hat, wie der Architekt oder wie der Statiker schaut zum Beispiel. Ja. Dadurch entsteht Stress, dadurch entsteht im Prinzip negative Schwingung und dadurch entstehen dann Fehler. Und da ist wichtig auf der einen Seite, dass wir die Digitalisierung also nutzen, dass wir A, hier die Kommunikations- und den Wissensstände vereinheitlichen, dass wir alle vom selben reden. Da gehört auch das Thema Building Information Modeling dazu. Bin ein absoluter Verfechter, dass ich die fertige Planung, das fertige Projekt dann für sich digital abgebildet habe und jeder im Prinzip von einem Modell und vom gleichen Modell spricht und an einem Modell arbeitet. Und jeder im Prinzip in sich sein eigenes Modell und dann spielt es irgendwann zusammen oder nicht, zum Beispiel. Ja. Da stecken die Chancen dahinter. Im Grunde. Das erste einmal positive Kommunikation, Mitarbeiterkommunikation, Kollegenkommunikation, Kunden, Auftragnehmerkommunikation, das ist ganz wichtig. Das zweite sind im Prinzip die Kommunikationsprozesse.
Und weil du gesagt hast, kommunizieren wir überhaupt, beziehungsweise auch das Thema Feedback-Schleife schon angesprochen wurde. Wir haben ja oftmals in der Baubranche das Thema, dass über Fehler nicht gesprochen wird, haben wir im ersten Teil schon gesprochen. Und das geht ja auch sehr, sehr stark in die Kommunikation. Im Flugzeugwesen haben wir es geschafft oder haben die Kolleginnen und Kollegen es geschafft, dass Piloten offen über ihre Fehler sprechen können, weil eine Kultur, ein System geschaffen wurde, das sie schützt vor Angriffen, weil ein Fehler passiert wurde. Wie schaffen wir es in der Baubranche, dass eben auch so eine Kultur des angstfreien Meldens von Fehlern oder des angstfreien Besprechens von Fehlern entstehen kann?
Da gibt es ja, im Grunde gibt es ja, im Arbeitnehmerschutz gibt es ja im Prinzip eine gesetzliche Vorgabe, dass man Beinahunfälle melden muss. Ja. Frag einmal bei dir in Bayern und für sich, wie viele Beinahunfälle in den
Ich
Unternehmen gemeldet werden.
weiß
Ja.
ja.
Der Prozentsatz ist, glaube ich, fast bei null im
Vergiss
Grunde
das.
genommen. Warum? Weil wir Männer absolute Machos sind und ja gar nicht zugeben, hey, da ist mir fast was passiert. Und das ist eh nicht, da haben wir einen Zentimeter bei mir beim Kopf vorbeigeflogen, unter Anführungszeichen. Das werde ich nicht aufschreiben. Ja. In der Luftfahrt ist das ganz normal. Warum? Weil der sagt, es hätte auch anders ausgehen können. Achtung, liebes Unternehmen, ich habe da irgendeine Bremse geschmissen und bitte schütze mich und meine Kollegen davor, dass dasselbe gemacht wird im Grunde genommen. Ja. Da ist das ganz normal. Da denkt keiner darüber nach, ich habe einen Fehler gemacht, es passiert aber nichts. Früher war auch Punishment by Mistake in der Luftfahrt. Das heißt, wenn ein Kapitän einen schweren Fehler gemacht hat, dann ist er gekündigt worden, weil ein Kapitän darf keinen Fehler machen. Der wird top bezahlt, der hat im Prinzip eine Top-Ausbildung, zudem ist er der Chef vom Flugzeug, dass er keinen Fehler macht. Was war der Fakt? Der Fakt, dass Fehler vertuscht wurden, ja, bis es zu einer Katastrophe gekommen ist. Und da müssen wir ansetzen, ja. Und das Thema Briefing, nämlich Vorgespräch vor einer Baustelle, das gehört auch zur Arbeitsvorbereitung, dass ich das Team einschwöre auf gewisse Themen, auf Problemzonen, auf Gefahrenzonen. Das ist mittlerweile bei sehr vielen schon Stand der Organisation oder Stand des Projektablaufs. Bei vielen aber nicht. Aber Debriefing, was in der Luftfahrt auch ganz normal ist, dass ich nach jedem Flug ein kurzes Debriefing mache, was ist gut gelaufen, was weniger gut gelaufen. Das wird kaum gemacht, wenn wir sofort wieder beim nächsten Projekt sind oder froh sind, dass das alte Projekt fertig ist. Ähnlich zum Beispiel, statt dass ich hergehe, dass ich analysiere, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, nämlich als Learning-Effekt. Ja. Und wir haben in der ZAB, in der Zukunftsagentur baut, diskutieren wir natürlich, einer der strategischen Schwerpunkte ist das Thema Produktivität und da gehört auch das Fehlermanagement dazu. Wenn ich einen Fehler vermeiden kann, dann bin ich produktiver. Wenn ich einen Fehler habe, bin ich absolut unproduktiv. Dann muss ich es doppelt machen oder es kostet einen Haufen Geld, definitiv. Ja. Wir haben vor 24 Jahren haben wir die Kalkulationslehrgänge gemacht, auch, oder haben wir noch wie vorher im Grunde genommen. Ja. Gibt es ja zum Beispiel eine Angebotskalkulation, eine Arbeitskalkulation? Es gäbe auch Nachkalkulationen, ja. Nachkalkulation ist nichts anderes wie ein Debriefing einer Baustelle, dass ich sage, ich kalkuliere die Baustelle nach, wo haben wir Geld liegen lassen, wo haben wir im Prinzip was gewonnen und warum ist es so gewesen, definitiv. Und was lernen wir daraus für die nächsten Baustellen? Und ganz wichtig, nur was ich mache für meine Baustelle ist eh nice to have, ja. Dann ist wichtig, weil dann lerne ich. Aber ich habe nur fünf andere Bauleiterkollegen oder Kalkulationskollegen oder auch Poliere, die auch über meine Fakten oder meine Analyse auch lernen können. Da ist nur ihres Potenzial dahinter. Für das haben wir wieder keine Zeit, nicht, weil wir schon wieder voll im Projektgeschäft sind. Das wäre meines Erachtens ihre Chance, hier zu investieren. Und ich habe, da gibt es ein Sprichwort über die Ameisen. Eine Ameise ist ja grundsätzlich kein, glaubt man, ist kein intelligentes Tier. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, sie verhalten sich so wie unsere Zellen, unter Anführungszeichen, nämlich in der Masse sind sie intelligent, ja. Aber sie bauen im Prinzip Hochhäuser mit Lüftungsanlage und Fußbodenheizung, sage ich immer, im Grunde ohne Plan, ja. Und wo man glaubt, sie sind auch intelligent. Was macht die Ameise den ganzen Tag? Sie läuft und läuft und läuft und hakelt und hakelt, bis sie tot umfällt. Das Sprichwort geht dann weiter, aber hast du einmal schon eine reiche Ameise gesehen? Ich nicht. Das heißt, das Ergebnis daraus sollte sein, man muss einmal aus dem Schnellzug, dieser Schnellzug der eines Bauprojektes, mal einfach mal vielleicht stoppen, aus dem Gleis heraussteigen, nach links und rechts schauen, nachdenken, was kann man optimieren, was kann man besser machen und dann wieder ins Gleis rein und dann weiterfahren. Vielleicht sind wir am falschen Weg, vielleicht gibt es andere bessere Wege und nicht einfach immer dieselbe machen wie bisher. Und dann jammern, dass wir keine Zeit haben, dass wir Stress haben, dass wir Mitarbeiter verlieren, dass wir die Arbeitsunfälle nicht wegbringen oder dass viel Geld liegen bleibt zum Beispiel. Das ist meines Erachtens eine irre Chance, nur das muss man machen. Und zudem braucht es eine Kultur von top-down, nämlich vom Chef, der muss das wollen, der muss dahinter stehen, der muss hinter seinen Mitarbeitern stehen und der muss auch sagen, ich investiere jetzt einmal in dieses System, das kostet Geld, das kriege ich auch nicht zurück vom Kunden, aber es schießt mich in die richtige Zukunft. Das wäre der Ansatz.
Und man sieht es ja auch, dass es Unternehmen gibt, wo das funktioniert. Du hast da eines
Genau.
dieser Unternehmen bereits angesprochen, das ich auch sehr, sehr schätze. Die Firma Riederbau mit dem Anton als Vorreiter. Und der lebt genau dieses Mindset vor in ganz, ganz vielen Bereichen, ob das die Digitalisierung ist, ob das das Fehler-Mindset ist, ob das die Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter ist. Und der Erfolg, glaube ich, gibt ihm unumwunden Recht. Und was auch ein großes Thema ist, was immer wieder kommt, ist das Thema die Zeit. Ja, das ist ein wahnsinnig großes Thema, aber Einstein hat ja damals schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und genau das hast du in anderen Worten im Endeffekt jetzt auch gerade gesagt. Das heißt, wir können nicht erwarten, in diesem Schnellzug drinnen zu sitzen und es wird sich plötzlich im Außen alles verändern und alles besser werden. Harald, wenn du drei Punkte an drei Stellschrauben, an drei Hebeln drehen könntest, um diese angesprochenen, wir haben ja also ein sehr, sehr großes Feld aufgerissen, ja, um diese angesprochenen Missstände im Hinblick der Fehlerkultur, was alles damit zusammenhängt, die Kultur im Allgemeinen und so weiter und so fort, ja, wenn du an drei Stellschrauben, an drei Hebeln drehen könntest, welche wären das und warum?
Also relativ einfach. Investition, Dokumentation, Qualifikation. Das sind die drei Hauptschwerpunkte, um die Fehler, um ein proaktives Fehlermanagement zu installieren. Ja. Und Investition heißt im Prinzip, ich brauche eine neue Kultur auf unseren Baustellen, aber nicht auf der Baustelle, nur beim Unternehmen, natürlich auch beim Unternehmen selbst, aber generell bei unseren Bauprojekten, vom Planer angefangen, Auftraggeber bis zum Subunternehmer. Ja. Für das lebe ich und für das stehe ich ein und für sich, weil ich glaube einfach, dass da ihre Chance dahinter steht, dass wir die Baustellen besser, produktiver und wirtschaftlicher durchführen können. Ja. Das zweite ist die Dokumentation, dass wir endlich anfangen, dass wir das dokumentieren, was wir nicht können und dass wir darüber reden und dass wir im Prinzip dann, wenn wir das dokumentiert haben, analysieren können, woran liegt es denn tatsächlich, ja? Und dass man sagt, haben wir im Prinzip hier einen Systemfehler, zieht sich der Fehler vielleicht durch die gesamte Organisation. Ja. Und erst, wenn ich dokumentiert habe, kann ich wissen, was wir für Fakten und was wir für Themen haben. Ja. Und wenn ich weiß, was wir für Themen haben, dann kann ich in die Qualifikation gehen. Dann kann ich sagen, okay, jetzt weiß ich, was wir nicht machen sollen oder wie wir es machen sollen und dann kann ich es qualifizieren. Wenn ich aber weder die Kultur verändere, noch die Zeit habe, dass ich dokumentiere und dann für sich, dass ich hier im Prinzip das Ganze behandle, dann werde ich nie daraus lernen im Grunde genommen. Ich weiß, das ist ein Problem, weil heutzutage sagt ja jeder, jetzt haben wir zwar gesprochen, die unproduktiven Tätigkeiten auf der Baustelle werden immer mehr im Prinzip, immer mehr dokumentieren, ob das das Thema Green Deal ist, dass wir immer mehr dokumentieren müssen, dass wir eh nachhaltig sind, dass wir immer mehr dokumentieren müssen, dass wir nicht vom Richter verlieren etc. Das unterschreibe ich, ja. Wir müssen aber nachdenken, wie kann uns da die Digitalisierung unterstützen. Wichtig ist aber im Endeffekt, gerade für die Unternehmen ist ganz wichtig, Das ist eine Chance, um Geld zu verdienen. Das ist eine Chance, um die Mitarbeiter bei Laune zu halten, um die Mitarbeiter zu motivieren. Wenn man gute Baustellen, die gut organisiert sind, die gut laufen, wo eine tolle Kommunikation mit allen Partnern besteht, die Mitarbeiter und die solche Baustellen haben, sind sehr stolz auf den Job, was sie machen, und wir werden sie auch nicht verlieren an andere Branchen. Die bleiben uns in der Bauwirtschaft und für sich, und das müssen wir wieder in den Vordergrund stellen.
Das heißt, der Impuls ist ganz klar gesetzt. Die Investition, die wir jetzt tätigen, ist eine Investition in die Zukunft auf der persönlichen Ebene, auf der Unternehmensebene, dass der Profit größer wird, auf der Branchenebene, dass wir den Fachkräftemangel irgendwo gemeinsam stemmen können und natürlich auch als Branche wieder leistungsfähig und attraktiv werden. Also insofern würde ich zusammenfassen, lieber Harald, dass dieser Wandel und dieser Kulturwandel im Hinblick auf die Fehlerkultur unumgänglich ist, sondern dass wir uns alle miteinander da gemeinsam anstrengen sollten, um diesen Kulturwandel hinzubekommen. Und insofern verabschiede ich mich auch von dir und von meinen Hörern. Und das letzte Wort hat in meinen Podcast-Interviews immer mein Gast, und zwar mit der Frage: Wenn du dir die Baubranche in 10 bis 15 Jahren vorstellen dürftest und ein Bild dieser Branche zeichnen könntest, wie sie in 10 bis 15 Jahren darstellt, wie sähe dieses Bild aus, lieber Harald? Und damit verabschiede ich mich von dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein tolles Gespräch.
Ja, ich danke für die Einladung. Das Bild ist für mich ganz klar. Indem die Bauwirtschaft und die Menschen am Bau wirklich eine coole Organisation ist, die coole Projekte und coole Produkte schaffen, auf die wir wirklich stolz sein können, ist es der Stolz, den das Bild zeichnet, dass die Menschen, die ein Bauprojekt abwickeln, stolz sind, wo Leute, die sich das Projekt anschauen, von unten nach oben schauen, nämlich zu den Menschen, die es bauen, und sagen, cool, was die Typen eigentlich sozusagen zusammenbringen. Und vor allem, wo alle Projektbeteiligten ordentlich mit einer auf einer partnerschaftlichen Ebene zusammenarbeiten. Und wo Prozesse nämlich durchgetaktet, nämlich wirklich komplett durchgeplant sind, so dass es weniger Stress gibt, weniger Risiko für Fehler und das Miteinander natürlich in den Vordergrund steht. Und am Ende der Reise, ganz wichtig, weil zu dem arbeiten wir alle, müssen wir alle ihr Geld verdienen. Es ist keine Schande, wenn wir im Prinzip alle an einem Bauprojekt verdienen, und das zählt auch für den Kunden, weil wenn er im Prinzip für eine gute Leistung ein gutes Projekt kriegt, wo dann das Projekt da in sich noch so stimmig war, dann sagt der Kunde, ja, das war nicht die schlimmste Zeit meines Lebens, das Bauen, sondern das war die coolste Zeit, und ich baue sofort wieder mit diesem Team. Das wünschen wir, und das hoffe ich, dass wir auch umsetzen, und wir arbeiten daran. Danke.
Vielen Dank, lieber Harald.